Ich möchte noch einmal beten. Jesus Christus, wir beten dich an. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist heilig. Wir können gar nicht einfach so zu dir kommen, aber du, Herr Jesus, hast den Weg geebnet und ihn freigemacht und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir jetzt hören können auf das, was du uns sagen willst. Amen. Ja, vielen Dank, liebes Musikteam, dass ihr uns in den Lobpreis mit hineingenommen habt. Dass wir Gott loben, auch mit Liedern, das steht in der Bibel. Wenn wir das tun, dann sind wir Gott gehorsam. Wenn wir Gott loben, passiert aber noch was anderes. Unsere Herzen öffnen sich dem, was Gott uns sagen will, öffnen sich Gott selber, damit er sich uns mitteilen kann. Wir werden hineingeführt in die Gegenwart Gottes. Wir sind jetzt vor dem Thron Gottes und wollen hören, was uns der große Gott und König zu sagen hat. Und steigen ein in die Adventspredigt. Und in der Adventspredigt, da geht es um Mose. Was hat Mose denn mit Advent zu tun? Wo finden wir das denn wieder? Wie kommen wir denn da jetzt zueinander? Aber Mose selbst als Person und auch mit seinem Dienst, den er getan hat, ist schon ein Hinweis auf Jesus Christus, auch wenn das viele hundert Jahre vorher gewesen ist. Und unser Christus selbst kommt sogar in dem heutigen Bibeltext vor, der dann wiederum mit Mose auch zu tun hat. Wir befinden uns im Moment ja im Hebräerbrief, im Kapitel 11, in einer Reihe, in einer Predigtreihe über die sogenannten Glaubenshelden oder vielleicht müsste man besser sagen auch Glaubenszeugen oder Glaubensvorbilder. Und von diesen Leuten gibt es eine ganze Reihe, ganz viele, die dort in diesem Kapitel 11 im Hebräerbrief genannt werden. Und da haben wir solche Leute, da wird eigentlich nur ganz wenig von berichtet. Wir haben auch nicht jede Person dort hinausgenommen und werden dort eine Predigt drüber halten. Aber da gibt es dann eine Sarah, da finden wir auch gar nicht so viel. Da gibt es dann die Rahab, die ja die Spione von Israel versteckt hat in Jericho. Da gibt es auch die Eltern von Mose. Und da haben wir auch letzte Woche gemerkt, ja Mensch, da ist gar nicht so sehr viel, was dann über die gesagt wird. Da haben wir auch jemand wie Abel gehabt, über den ich vor 2 Monaten predigen konnte. Und ich habe eigentlich weniger über ihn als über seinen Bruder Kain gesprochen, weil von dem viel mehr zu lesen war. Dann haben wir andere Personen, von denen finden wir schon etwas mehr. Ein Josef zum Beispiel, eine ganz interessante Geschichte. Sein Vater Jakob, der ja mit Gott gerungen hat, zu einem neuen Namen bekommen hat. Israel, der mit Gott kämpft. Oder natürlich auch Abraham, der Urvater quasi der Israeliten. Und wir haben dann eben einen, von dem ganz besonders viel erzählt wird, und das ist Mose. Von seinem Leben und seinem Dienst, da wird in 4 Büchern berichtet. 2., 3., 4., 5. Mose. Und diese 4 Bücher, die haben insgesamt zusammen 137 Kapitel. Und wenn ich das jetzt hochrechne auf die Gesamtanzahl der Bibel, dann macht das etwa 16% aus. Da habe ich noch etwas anderes gemacht. Ich habe da meine Übersetzung genommen von Eugen Schlachter, meine Bibelausgabe, und habe mal geguckt, wie viele Seiten nimmt das denn ein? Na, wenn wir jetzt noch auch 1. Mose mit hinzunehmen, die 50 Kapitel, wo Mose ja eigentlich noch gar nicht vorkommt, aber was er auch geschrieben hat, von der Schöpfung an bis eben zu Josef. Und wenn man dann die Seitenanzahl nimmt und die gegenüberhält, dann sind es sogar über 18%. Ein Sechstel der Bibel nehmen die 5 Bücher Mose ein. Und dann stehst du da als Prediger und sagst, jo, du bist dran über Mose. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was denn? Ich hoffe, wir haben genug Kaffee jetzt auf den Tischen. Na, für die nächsten 10 Stunden sind wir dann jetzt geblockt, weil wir Mose von A bis Z dann durchnehmen wollen. Na, und habe ich mir dann gedacht, ja, was nimmst du denn? Und dachte mir, okay, wir konzentrieren uns mal auf den Abschnitt, den wir im Hebräerbrief finden, in Kapitel 11. Da sind es dann nicht 5 Bücher, sondern 5 Verse. So, jetzt atmet ihr einmal alle tief durch, aber nehmt einfach mal mit diesen Abschnitt und guckt auch mal, Wo kommen euch dort Fragen auf? Was ist nicht so auf den ersten Blick verständlich? Und ich habe Rahel gebeten, sie wird gleich mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen, dass ihr euch melden könnt und einfach eure Frage mal nennt zu dem Text, was euch kommt. Ich lese ihn jetzt mal vor. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antasten. Alles klar? Ich glaube nicht. Wer hat eine Frage zu diesem Text? Was kommt euch in den Sinn? Meldet euch kurz, Rahel kommt zu euch hin, damit wir alle diese Frage verstehen können. Was ist nicht klar? So, haben wir den ersten schon. Jawohl.
Also wenn ich dann die Mose-Geschichte lese, dann lese ich ja irgendwie gar nichts von Christus.
Ja.
Ich frage mich jetzt, wo der Hebräerschreiber das her hat.
Ja, genau. Wie kommt die Schmach des Christus? Ja. Wie kommt Christus da rein? Ja. Da hinten noch?
Gleich der erste Satz, durch Glauben weigerte sich Mose. Wer sagt, dass es Glauben ist? Auch davon lese ich in Mose nichts.
Ja. So, Rahel wird hier durch den ganzen Saal gescheucht.
Er sah auf die Belohnung, heißt es da. Ja, was mag das gewesen sein im Fall von Mose?
Ja, was ist die Belohnung? Okay, wenn da nichts mehr kommt, also ich hatte noch ein paar Fragen mehr in diesem Text. Gut, ich habe auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und manchmal ist es ja so, je länger man sich mit einer Sache beschäftigt, umso mehr Fragen kommen auf, anstatt dass man dann noch irgendwie zu welchen Antworten kommt. Danke, Rahel. Aber was hier auffällt, gut, da werden wir dann zukommen, welche Fragen dann auch gekommen sind. Was hier auffällt, ist, dass diese Dinge, die hier von Mose beschrieben werden, eigentlich alle passieren zu einem Zeitpunkt, bis es zu dieser großen Situation oder zu dieser großen Aktion kommt, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit wird. Und das handelt schon 2. Mose 2 oder 2. Mose schon in den ersten 14, 15 Kapiteln ab. Und dann bleiben immer noch eigentlich der größere Teil, der viel längere Teil, wo wir über Mose hören, der wird hier gar nicht mit berücksichtigt. Das ist mir aufgefallen dann dabei. Und auch, André hat das eben schon angesprochen, dieser Begriff durch Glauben, der taucht hier insgesamt 3-mal auf. Und was bedeutet das dann? Es ist ja gerade eben der Glaube, der hier in diesem Kapitel eine so große Rolle spielt. Also ganz am Anfang ja eben diese wunderbare Definition, dass der Glaube ein Nichtzweifeln ist an dem, was man nicht sieht. Und dann kommt eben diese ganzen Sachen. Ja. Und wir finden das eigentlich nicht. Oder es wird nicht berichtet in 2. Mose, dass es durch Glauben alles geschehen ist, was die Einzelnen gemacht haben. Aber es konnte eben kaum etwas anderes sein. Und der Hebräerbrief, der auf jeden Fall ein Insider gewesen ist, auch wenn wir nicht genau wissen, wer es war, der guckt da noch einmal ganz zurück und hat dort eine wesentlich bessere Einsicht, als wir dann heute haben. In der Vorbereitung habe ich auch noch mal in mein Bücherregal geschaut und ich habe da noch einen Kommentar gefunden zum Hebräerbrief bei mir. Na, manchmal ist man ja selbst überrascht, was man unter seinen Büchern noch alles so findet. Von einem holländischen Bibelausleger, ein Willem Johannes, und jetzt hoffe ich, spreche ihn richtig aus, Uweniel. Und der hat schon, denke ich, auch, hat auch noch viele andere Bücher geschrieben. Und er sagt dann eben in seinem, diesem Kommentar, der Glaube überwindet alle Schwierigkeiten. Der Glaube überwindet alle Schwierigkeiten. Und das sagt er genau im Zusammenhang eben mit Mose und zu diesen fünf Versen. Mose überwand verschiedene Schwierigkeiten. Und Uweniel hat sich dann an der Benennung der Schwierigkeiten an diesen drei durch Glauben orientiert. Und das fand ich nachvollziehbar, das fand ich sehr einleuchtend und ich hoffe, es gelingt auch, diesen Aufbau dann auch nachzuvollziehen und ihn dann eben auch so darzustellen, dass ihr das dann auch mitverfolgen könnt. Mose hat überwunden und deshalb habe ich die Predigt auch überschrieben mit einer Aufforderung: Überwinde. Überwinde, wie Mose es getan hat. Sei ein Überwinder. Überwinden. Nutzt du das in deinem täglichen Sprachgebrauch? Kommt eher selten vor. Dann bin ich immer dankbar noch für ein weiteres Buch, das ich auch bei mir zu Hause habe, schon seit über 40 Jahren. Das geht noch zurück in meine Schulzeit, als ich in die Oberstufe gekommen bin und dann den Deutschleistungskurs hatte. Dann hat uns unser Lehrer gesagt, besorgt euch mal das Wörterbuch der deutschen Sprache von Warwick. In der Taschenbuchversion hier. Ja. Gibt es wahrscheinlich schon in der, weiß ich nicht wie viel, der erneuten Auflage dann dabei. Und da habe ich dann nachgeschlagen zum Punkt Überwinden. Und Überwinden heißt dann eine Sache bewältigen. Eine Sache meistern. Mit einer Sache fertig werden, über eine Sache hinwegkommen. Man überwindet seine Furcht. Oder es gilt dann eben auch etwas zu tun, obwohl es einem schwerfällt. Und dann sage ich schon mal, ich muss mich erst überwinden. Bei den meisten kommt das wahrscheinlich morgens vor, wenn sie aus dem Bett steigen sollen. Ich muss mich erst überwinden, aufzustehen dann dabei. Oder vielleicht eben auch, ehe ich dies oder jenes dann tue. Und letztlich dann auch jemanden überwinden, könnte dann auch mit jemand besiegen heißen. Und die drei Punkte der Predigt eben durch diese drei durch Glauben, die lauten dann: Überwinde. Überwinde die Freundschaft mit der Welt. Die Verse 24 bis 26. Überwinde die Feindschaft der Welt. Vers 27 und Vers 28. Überwinde den Verderber der Welt. Das sind diese Punkte, mit denen wir uns jetzt mit diesem Text dann auseinandersetzen wollen. Und Mose trifft bewusste Entscheidungen. Ganz bewusste Entscheidungen. Das wird uns hier eben hier dargestellt. Das zieht sich durch alle diese Begebenheiten. Und da ist es dann ja immer so, man entscheidet sich für eine Sache und lehnt gleichzeitig eine andere ab. Im Normalfall das Gegenteil. Ja? Ein Ja beinhaltet auch immer ein Nein zu einer bestimmten Sache. Überwinde die Freundschaft mit der Welt, der erste Punkt. Aus rein menschlicher Sicht müssten wir ja sagen, wie konnte er nur? Das ist ja echt schwer nachzuvollziehen, denn Mose gab seine gute Stellung am Hof des Pharaonenkönigs auf. Er hatte eine gehobene, eine privilegierte, eine ganz besondere Stellung als Sohn der Tochter des Pharao und hat dann sicherlich eben auch schon einen bestimmten, ja, eine bestimmte Macht gehabt. Und das, wo es dann in diesem Text heißt, er weigerte sich, als er groß geworden war, bedeutet dann nicht nur, dass er einfach erwachsen geworden war, dass er eben ein Erwachsener geworden ist, sondern auch ein Hinweis eben auf seine hohe Position, die er hatte. Seine Laufbahn war von vornherein vorgegeben. Aufgrund eben seiner, ja, Herkunft können wir in diesem Fall gar nicht sagen, aber aufgrund eben seiner Stellung eben als Sohn der Pharaonentochter. Und er hatte Macht, er hatte Ansehen, er hatte Einfluss, er hatte Reichtum und das alles lehnt er ab. Er weigert sich, eben weiterhin der Sohn der Tochter des Pharao zu bleiben. Und das eine lehnt er ab und das andere, da sagt er ja zu, er zog es vor, dem mit dem Volk Gottes in Bedrängnis zu bleiben. Und in 2. Mose Kapitel 2, da lesen wir förmlich, wie es ihn hinaustrieb, eben von seiner hohen Stellung, von diesem Königshof, wo Prunk und Gloria und alles herrschte und wo es ihm blendend ging und er überhaupt gar keine Not leiden musste, wie es ihn hinaustrieb zu seinem Volk. Mose wusste um seine Herkunft, ob ihm da an dem Pharaonenhof so viel mitgeteilt worden war oder man ihm immer wieder zu verstehen gegeben hatte, ja Mose, du bist zwar Sohn der Pharaonentochter, aber eigentlich bist du nicht wirklich einer von uns. Weiß ich nicht. Aber dazu hat auch Uwe Niel wieder eine ganz interessante Meinung. Er kommentiert nämlich die Entscheidung von Mose gegen Ägypten und für Israel so. Damit wurde sichtbar, wie sehr die ersten Lebensjahre, die er, also Mose, noch bei seiner Mutter, seiner leiblichen Mutter, zugebracht hatte, formend und entscheidend für sein weiteres Glaubensleben gewesen waren. Wir kennen diese Begebenheit, Mose in diesem Körbchen auf dem Nil und wird dann entdeckt von der Tochter des Pharao und sie nimmt ihn und, oh, was machen wir denn jetzt? Das ist ja noch ein Säugling, der muss ja noch gestillt werden. Und dann kommt die Schwester von Mose, Miriam, und sagt, oh, ich kenne da jemanden, pfiffig wie sie ist. Und nimmt dann eben das Baby und bringt es zu seiner leiblichen Mutter, die ihn dann erstmal die nächste Zeit noch bei sich hat. Gerade am Tisch hatten wir auch darüber geredet, wie es dann so mit ganz kleinen mit Erinnerungen aus der ganz kleinen Kindheit, aus der ganz frühen Kindheit ist. Ja? Und ich bin ja mit 5 Jahren aus Brasilien hingekommen und ich muss schon sagen, ich weiß nicht wirklich viel davon. Wenn, dann können das so ganz prägende Dinge sein und ob sich das wirklich so zugetragen hat, wer weiß das schon. Aber die Forschung und Wissenschaft, die sagen heute auch, dass es gerade in den allerersten Lebensjahren, auch bei kleinen Kindern so ist, dass sie dort schon geprägt werden, dass sie dann schon so viel mitnehmen für ihr Leben, was wir so gar nicht nachvollziehen können, was bei den ganz Kleinen geschieht. Ja, schon im ersten, zweiten, dritten Lebensjahr, da schon ihnen so viel mitgegeben wird, was sich für auf ihr ganzes weiteres Leben auswirkt. Ja, sie lernen unwahrscheinlich viel, aber natürlich lesen können sie noch nicht, schreiben können sie noch nicht und viele andere Dinge können sie noch nicht. Wir denken oder wir meinen auch, sie können auch noch nicht wirklich logisch denken, also noch nicht so ganz geradeaus. Aber viele Dinge sind so prägend, und vielleicht ist das auch etwas, was so hochgekommen ist, dann auch bei Mose, als er wieder hinausgeht und nach seinem Volk gucken will. Wie geht es ihnen denn wirklich? Und er sich dazu entscheidet, nicht mehr eben diese hohe Stellung am Hof des Pharao zu haben. Und das war ihm wichtiger als der vergängliche Genuss der Sünde. Auch ein ganz interessanter Eindruck. Ich habe mich schon gefragt, war Mose sich wirklich darüber im Klaren, dass das alles nur vergänglich war? Denn Ägypten war damals die Weltmacht schlechthin. Und dort eben zu sagen, nee, das wird sowieso, nimmt bald alles ein Ende, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt kommt eben diese interessante Beschreibung, die wir eben auch schon hatten. Die Schmach Christi oder die Schmach des Christus hielt er für größeren Reichtum als die Schätze, die in Ägypten waren. Und hier taucht Christus tatsächlich auf. Ja, was ich ganz am Anfang auch sagte und das, was ich auch Samuel fragte, ja, was ist denn damit? Oder wie kommt dieser Bezug von Mose auf Jesus, von dem Mose zu dem Zeitpunkt ja noch gar nichts wissen konnte? Und tatsächlich konnte das eigentlich nur so im Rückblick dieses Schreibers des Hebräerbriefes sein, dass er die dann so zusammengebracht hat. Aber was ist denn die Schmach des Christus? 2 der neueren oder moderneren Bibelübersetzungen, die drücken diesen Vers 26 so aus. Einmal die Hoffnung für alle. Wie Christus auf die Herrlichkeit bei Gott verzichtete und die Schmach des Kreuzes auf sich nahm, so verzichtete auch Mose auf das Gold und die Schätze Ägyptens, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Oder der gleiche Vers aus der Guten Nachricht. Er war sicher, also geht natürlich hier immer um Mose, er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt. Das drückt also aus, entweder so wie Christus selbst zu leiden, ist die Schmach des Christus, oder so wie jemand zu leiden, der Jesus Christus nachfolgt, was Verachtung und Benachteiligung auf sich ziehen kann oder nach sich ziehen kann. Nochmal der Holländer Uwe Niel: Das Volk Gottes wählen ist deshalb Christus wählen. Also die Entscheidung, die Mose für sein Volk getroffen hat, ist das gleiche, wenn wir uns heute für Jesus Christus entscheiden. Die Schmach, in Klammern Bedrückung, Widerstand, Verfolgung, Spott, das alles gehört zu dem Weg, der zu der Erfüllung der Verheißung Gottes führte. Etwas zu erleiden, Nachteile auf sich zu nehmen, das gehört zum Leben eines Christen dazu. Aber das, was danach kommt, wiegt alles bei weitem auf. Denn John, er sah die Belohnung an. Mose sah die Belohnung an. Was ist nun damit gemeint? Zum einen könnte es sein, und ich bleibe jetzt auch bewusst auch in der Wahrscheinlichkeitsform oder in der Möglichkeitsform im Konjunktiv. Es könnte sein, dass zum einen eben, weil er hat sich für das Volk Israel entschieden, weil Israel das Volk war mit der Verheißung für die Zukunft oder mit vielleicht auch mit den Verheißungen für die Zukunft. Sie werden nicht untergehen, sondern das wird dann immer weitergehen. Oder aber auch, es ist die zukünftige Herrlichkeit, die Mose zu dem Zeitpunkt aber auch nur erahnen konnte. Viel weiter war das schon Paulus, der große Apostel, der dann schrieb zum einen an die Römer, in Kapitel 8, Vers 18, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das, was jetzt passiert, auch Leiden an Benachteiligungen, an Bedrängnissen, wie auch immer, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Ja, und wenn wir dann so eine Waage haben, wo man das dann ausgleicht, dann geht das auch einmal so. Ja, das fällt nicht mehr ins Gewicht im Zuge oder im Vergleich zu dem, was uns erwartet. 2. Korinther 4, Vers 17, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Dass es schnell vorübergehend ist, das sehen wir ja meistens nicht. Auch wenn wir sagen, ja, ich habe eine Hoffnung, die über dieses irdische Leben hinausgeht, ist das ja noch nicht alles. Aber trotzdem denke ich ja, irgendwo ist mein Leben hier auf der Erde auch zu Ende. Dann ist hier auch Feierabend. Und so denken wir auch immer mal wieder begrenzt und empfinden eben auch solche Bedrängnisse nicht unbedingt als schnell vorübergehend und auch nicht unbedingt als leicht. Aber das ist das, was wir aus dem Wort Gottes hören und was wir dort lesen. Und man wirft uns, wenn wir solche Aussagen dann aus der Bibel nehmen, man wirft uns als Christen vor, man vertröstet auf die Ewigkeit. Das kann man ja ganz leicht machen, weil beweisen kann das ja keiner von uns, dass das wirklich so sein wird. Also von daher, wer weiß, ob das überhaupt jemals kommen wird. Aber wir wissen, dass wenn wir hier schon ein Leben mit Jesus führen, dass dieses Leben erfüllter ist, reicher ist als das, was ich hätte, wenn ich nicht mit Jesus leben würde. Mose hatte zumindest eine Ahnung davon und er wendet sich deshalb von den scheinbaren Vorteilen seiner hohen Position ab. Überwinde die Freundschaft mit der Welt. Denn sie kann uns niemals den wahren, innerlich erfüllenden Reichtum geben, den Gott uns gibt. Und dass Gott uns mehr gibt, als das, was wir aus der Welt, um diesen Begriff auch mal einfach mal weiter zu verwenden, uns geben kann, das hat jeder erfahren, der eben mit Jesus auch unterwegs ist. Und jetzt erfolgt der nächste Schritt. überwinde die Welt, überwinde die Freundschaft mit der Welt, überwinde die Feindschaft der Welt. Denn Mose verlässt Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Und da hatte ich dann ein Fragezeichen. Ohne die Wut des Königs zu fürchten? Ja, einige nicken, weil sie sich auch daran erinnern. Mensch, war das nicht so? Ja, er ging raus zu seinem Volk. Und dann sah er einen ägyptischen Aufseher, der einen Israeliten wahrscheinlich gerade auspeitschte oder irgendwie sonst bestrafte, also ihn schlug. Und das hat ihn so zornig gemacht, dass er hinging und sich nach rechts und links umguckte, keiner da, und hat ihn umgebracht, den ägyptischen Aufseher. Und als der Pharao das erfährt, was dort passiert ist, und es blieb nicht verborgen, dass Mose das getan hatte, dann heißt es, Mose ist geflohen vor dem Pharao. Er hat keine Angst vor der Wut des Königs, er ist geflohen. Wie ist das zu verstehen? Es gibt dann auch noch einige Ausleger, die auch sagen, dass mit diesem Verlassen von Ägypten auch der Auszug des ganzen Volkes aus Ägypten gemeint sein könnte. Also die Befreiung eben aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei heraus. Das allerdings würde dann nicht so ganz in dem zeitlichen Ablauf folgen, passen, die wir hier in diesen Versen drin haben. Denn dann müsste man eigentlich nochmal einen Rückschritt machen dann. Aber wie dem auch sei, das für mich Entscheidende, das kommt zum Schluss in Vers 27. Und dort steht nämlich: Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als würde er ihn leibhaftig sehen. Dass mit dem unsichtbaren Gott gemeint ist, das ist, denke ich, für uns allen klar. Aber dass Mose sich an ihn so festgehalten hat, als wenn er wirklich so sichtbar, leibhaftig vor ihm steht. Eine ganz wunderbare Aussage, die wir uns wirklich verinnerlichen sollten, die wir auch mitnehmen können. Das wäre wahrscheinlich das, was ich als Lernvers aufgeben würde. Ja, und nächste Woche frage ich dann wieder, und was war? Wie ging es mit Mose? Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. So fest, ein riesengroßes Gottvertrauen. Überwinde die Feindschaft der Welt. Ein riesengroßes Vertrauen, wenn man sich an den Unsichtbaren hält. Und zwar so sehr auf ihn vertraut, als würde man ihn sehen. Haben wir dieses Vertrauen? Hast du dieses Vertrauen? Erneuere es. Erneuere es jetzt, heute, 2. Advent 2022, 4. Dezember. Erneuere dieses Vertrauen, denn es ist eine bewusste Entscheidung, wenn ich Gott vertrauen will in meinem Leben. Entscheide dich jetzt, Gott zu vertrauen, allen Schwierigkeiten und Widrigkeiten zum Trotz. Alles das, was kommen kann, trotz aller Anfeindungen und Bedrohungen, und überwinde damit die Feindschaft der Welt. Uwe Neel, noch einmal unser holländischer Freund: Der Glaube, der seine Kraft in dem Unsichtbaren findet, ist jeder Schwierigkeit gewachsen. Der Glaube, der seine Kraft in dem Unsichtbaren findet, ist jeder Schwierigkeit gewachsen. Wir kommen zum dritten Überwindungsglauben in Vers 28. Überwinde den Verderber der Welt. Nach 9 fürchterlichen Plagen, Wasser zu Blut, Frösche, Stechmücken, Viehseuche, Dunkelheit und noch einiges mehr, kündigt Gott die 10. Plage an. Und das etwas, was das ganze Land erschüttern würde, was alle Menschen wirklich erschüttern lässt und vor allem eben dann auch die Ägypter erschüttern lässt. Denn die erstgeborenen Kinder der Ägypter und auch die Erstgeburten des Viehs, der Tiere, kommen alle um in einer einzigen Nacht. Und Gott macht hier einen Unterschied zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern. Und dieser Unterschied, der wird sichtbar gemacht. Sichtbar gemacht dadurch, dass die Israeliten ein Lamm nehmen sollen, das fehlerlos ist. Es schlachten und zubereiten, damit sie es essen können, und mit dem Blut dieses fehlerfreien Lammes werden die Türpfosten links und rechts und oben bestrichen. Und wenn der Todesengel nachts durch die Straßen geht und er dieses Zeichen sieht, dann weiß er, dieses Kind ist geheiligt, dieses Kind, diese Erstgeborenen sind abgesondert, die sind gerettet durch dieses Blut. Während auf der anderen Seite es kein Haus in Ägypten gab, wo nicht ein Toter war. In 2. Mose 12, Vers 30 wird das gesagt. Israel sollte diese Befreiung auch niemals vergessen. Sondern sie sollten ein Fest machen, das jährlich stattfindet. Und bis heute wird das Passa gefeiert in Israel. Nicht mehr von allen, aber es gibt immer noch Leute, die das heute noch feiern. Und dieses fehlerlose Lamm, natürlich, das ist ein Bild, ein Sinnbild auf Jesus Christus hin. Und wenn wir daran glauben und uns daran festhalten, dann überwinden wir den, der die Menschen und diese Welt zerstören will. Damals bei der 10. Plage ist es der Engel Gottes selber gewesen, der dieses fürchterliche Gericht vollzogen hat. Aber jetzt ist es der Verderber der Welt, der eben alle Menschen verderben will. Glauben wir das? Glauben wir, dass das Blut dieses fehlerfreien, fehlerlosen Lammes, Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns frei macht? Bist du in diesem Glauben unterwegs? Hast du eine bewusste Entscheidung dafür getroffen? Wenn nicht, dann kannst du das machen, auch jetzt, gerade jetzt. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst auch zu mir kommen und wir können dann darüber auch sprechen. Vielleicht geht es dir aber auch so, ich bin so ein bisschen eingeschlafen, vielleicht auch so ein bisschen eingerostet in meinem Glauben und du möchtest das auch noch einmal frisch machen. Dann können wir auch darüber reden miteinander. Komm gerne zu mir und wir können dann eben da auch miteinander sprechen. Aber mit diesem letzten Vers, durch Glauben, führte Mose das Passa durch, das allererste, wo es eingesetzt wurde, noch in Ägypten, sind wir tatsächlich bei unserem Adventsfrühstück bei Ostern gelandet. Aber das ist jetzt auch gar nicht schlimm, denn mit dieser großen Rettungsaktion für alle Menschen, die Gott an Weihnachten gestartet hat, als er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat, dann gehört das alles Weitere auch zu seinem Plan, den er immer vorgemacht hat. Durch Glauben werden wir gerettet und durch Glauben überwinden wir ihn. So wie Mose. Überwinde. Überwinde die Feindschaft, überwinde die Freundschaft mit der Welt. Überwinde die Feindschaft der Welt. Überwinde den Verderber der Welt. Mit Jesus gehört uns der Sieg. Amen.